Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Freiheit, die wird gerade sehr lautstark eingefordert, denn so die Argumentation, man dürfe längst nicht mehr alles sagen, was man denke, dafür sorgten zensierend all jene, die auf Political Correctness pochten und abweichende Gedanken unterdrückten. Die Freiheit beschäftigt uns heute gleich mehrfach bei Kultur heute. Die Freiheit der Meinung, aber auch die Freiheit der Kunst, die in vielen Ländern der Welt bedroht ist. Aber gibt es eine Bedrohung der Freiheit auch in Deutschland? Lassen sich Belege in der Wirklichkeit dafür finden, dass, wie alle großen Printmedien von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Süddeutsche den Spiegel bis zur Zeit gerade titelten, viele Menschen finden, man dürfe nicht mehr alles sagen, die Freiheit der Rede sei eingeschränkt durch Moral und sonstige Wächter in den sozialen und den herkömmlichen Medien? Ist da irgendwo ein Mangel an Freiheit erkennbar? Muss sie erst neu erkämpft werden? Und wieso sind gerade die, die sie vor 30 Jahren mit der friedlichen Revolution errungen haben, heute so enttäuscht von ihr? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professorin Ulrike Ackermann gesprochen. Sie ist die Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung. Und die erste Frage an sie war, wie es aus Sicht der Wissenschaft um die Freiheit steht in Deutschland.
Die Meinungsfreiheit ist seit einigen Jahren immer unter stärkeren Druck geraten. Und das ist natürlich hochbedauerlich, denn die Meinungsfreiheit ist eigentlich unser höchstes Gut in der Demokratie und in einer offenen Gesellschaft. Wir haben vom John Stuart Mill Institut einige Jahre den Freiheitsindex erhoben und daraus ist ganz deutlich hervorgegangen, dass eine immer größere Kluft entstanden ist zwischen veröffentlichter Meinung und der Meinung der Bevölkerung. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Das heißt aber, dass nicht die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, sondern viele Meinungen finden sich einfach nicht in der veröffentlichten Meinung.
Richtig. Also im Internet kann ja jeder losbrüllen und toben oder auch kluge Sachen sagen. Allerdings entstehen dort Blasen und Echoräume, die eigentlich dann bestimmte Meinungen immer separieren. Also man ist sich dann einig in diesem und jenem Raum. Aber tatsächlich ein breiter Diskurs, in dem kontroverse Positionen auch wirklich breit ausgefächert debattiert werden, der ist im klassischen öffentlichen Raum in der Debatte von Angesicht zu Angesicht eigentlich immer kleiner geworden. Deshalb kann man fast von einer Verengung des Mainstreams sprechen, wie das Bernhard Schlink, der Jurist und Schriftsteller, schon einmal gesagt hat.
Nun kann das ja den Grund haben, dass, was Sie Verengung nennen, dass manche Meinungen einfach so absurd sind, dass sie niemand teilt, der sich professionell mit Meinungen beschäftigt und recherchiert, dann auch nachprüft, ob sie überhaupt haltbar sind oder nicht. Aber wenn ein großer Teil der Bevölkerung sich nicht wiederfindet, dann hat man ja jenseits von Fakten ein Problem, oder?
Allerdings, wenn dann die Bevölkerung den Eindruck hat, sie können öffentlich bestimmte Sachen gar nicht mehr sagen, weil sie unter sozialen Druck geraten und sich in ihre privaten Räume zurückziehen, haben wir es natürlich mit großen Problemen nicht nur für die Demokratie zu tun, sondern da werden die Ränder natürlich rechts und links immer stärker und in der Mitte findet kein kontroverser und offener, kluger Diskurs statt.
Ja, wenn Sie auf die Ränder schauen, man muss ja auch feststellen, dass die Grenzen des Sagbaren offensichtlich deutlich geweitet worden sind. Vor 10 Jahren hätte niemand eine erinnerungspolitische Wende gefordert oder den Nationalsozialismus als einen Vogelschiss bezeichnet. Die scharfe und ja durchaus berechtigte Kritik, die es an diesen Statements von Björn Höcke und Alexander Gauland gab, kommt die manchen Menschen schon als Zensur vor?
Das glaube ich eher nicht. Wir müssen uns nur tatsächlich mit diesen Unsäglichkeiten, auch wenn sie gesagt werden, auseinandersetzen und dürfen sie nicht einfach nur moralisieren. Das ist einer der Hauptprobleme unserer Debatte seit einigen Jahren, dass ganz schnell bewertet wird, moralisiert wird und politisch verortet wird, aber dass nicht eine wirkliche Auseinandersetzung, auch eine harte Auseinandersetzung mit zum Teil eben auch unsinnigen Positionen stattfindet. Gut, und wenn sie über das Sagbare, erlaubt Sagbare hinausgehen, dafür haben wir natürlich den Rechtsstaat. Und wenn es eine Verharmlosung und Leugnung des Holocaust ist, dann muss der Rechtsstaat natürlich einschreiten.
Die Enttäuschung scheint vor allen Dingen im Osten Deutschlands groß zu sein. Sind viele enttäuscht von der errungenen Freiheit, die dann jetzt doch nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben?
Ich denke, die Lage in Ostdeutschland ist komplizierter. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Teil des Landes zwei Diktaturen hinter sich gebracht hat. Über den Nationalsozialismus wurde nie offen und klar sich auseinandergesetzt. Das war alles überlagert von der Staatsdoktrin des SED-Antifaschismus. Und das zeigt sich natürlich auch, dass man auch neue Formen des Diskurses und der wirklich lebendigen Auseinandersetzung lernen muss. Vor allem, dass man sich fremde Positionen zumuten muss und nicht einfach die Klappe zumacht.
Jürgen Habermas hat ja auch im Zusammenhang mit seinem gerade erschienenen Alterswerk seine Idee vom zwanglosen Zwang durch die besseren Argumente noch einmal behauptet. Ist ein solcher Zwang nur was für Linksintellektuelle oder kommen wir gar nicht mehr zum Austausch der Argumente?
Naja, ich denke, wir müssen tatsächlich neue Formen der Auseinandersetzung lernen, im Übrigen vor allem an der Universität. Wenn Sie sich anschauen, dass linke militante Gruppen die Redefreiheit einschränken, indem bestimmte Leute nicht mehr reden dürfen und damit die Meinungsfreiheit wirklich in Gefahr bringen, dann verlieren wir wirklich die Fähigkeit, in der Demokratie für lebendige Debatten zu sorgen.
Ulrike Ackermann, Direktorin des MIL-Instituts für Freiheitsforschung zur aktuellen Diskussion um die Meinungsfreiheit und die Bedingungen für fruchtbringende Debatten. In manchen Regionen bleibt denen, die sich fürs Debattieren, für die Meinungsfreiheit einsetzen, nur die Flucht. Seit dem letzten Jahr bietet die Martin-Roth-Initiative Hilfe. Benannt ist sie nach dem Museumsmann Martin Roth, der 2017 gestorben ist und lange im Goethe-Institut aktiv war. Finanziert wird sie vom Auswärtigen Amt und sie bietet verfolgten Künstlerinnen und Künstlern einen sicheren Hafen. Simone Reber über mehr als ein Jahr Hilfe auch für den Theatermann Vicky Rekbassi aus dem Tschad.
Sie haben mich erst zum zentralen Kommissariat gebracht. Dann haben sie mich in der Nacht zu einem Versteck verschleppt, um mich dort tagelang zu foltern.
Der Kabarettist Vicky Rekbassi aus dem Tschad war auf dem Weg zu Theaterproben, als ihn die politische Polizei verschleppte. Der Blick des hochaufgeschossenen Mannes verdüstert sich, wenn er von diesen Tagen im Februar 2018 erzählt. Vicky Rekbassi war einer der ersten Stipendiaten der Martin-Roth-Initiative. Jetzt arbeitet er als Gast am Centre Français in Berlin. Im Tschad hatte der Regisseur und Schauspieler Kritik an der Regierung geäußert.
À l'époque, le Tchad était par terre. Il n'y avait pas les écoles.
Zu dieser Zeit war der Tschad am Boden. Die Schulen und die Universitäten, sogar die Krankenhäuser waren geschlossen. Die Menschen sind gestorben wie die Fliegen. Nichts hat funktioniert. Und ich habe gesagt, die Regierung muss eine Lösung finden für die Leute, die so gelitten haben.
Es war ein Kampf, aus den Fängen der politischen Polizei zu entkommen, sagt Vicky Rekbassi. Mit Hilfe der deutschen Botschaft gelangte er nach Kamerun, dann über Abidjan nach Berlin. Weltweit werden die Spielräume enger für kritische Künstlerinnen oder Intellektuelle. Auch Goethe-Institut und IFA merkten, dass der politische Druck auf ihre Partner vor Ort wuchs. Nach einer fünfmonatigen Testphase nahm die Martin-Roth-Initiative im April 2018 ihre Arbeit auf. Seither hat sie insgesamt 48 Stipendiaten unterstützt. Sie bietet Künstlern, die in ihrer Heimat Zensur, Verfolgung oder Folter ausgesetzt waren, Schutz auf Zeit, sagt Mike Müller, der Leiter der Initiative.
Wir organisieren temporäre Aufenthalte, die es den gefährdeten Akteuren eben ermöglicht, aus diesen Risikokontexten rauszugehen, mal durchzuatmen, neue Netzwerke zu bilden, sich neu aufzustellen, um dann wieder zurückzukehren. Also unsere Idee ist immer, es geht um einen temporären Aufenthalt, um eine Unterstützung dieser Akteure, die sich für Meinungsfreiheit, Freiheit der Kultur und der Kunst einsetzen, dass die weiter tätig bleiben.
Das Programm wird mit 2 Millionen Euro im Jahr vom Auswärtigen Amt finanziert. Um die gefährdeten Künstler zu stärken, bestehen zwei Möglichkeiten. Sie reisen aus, bleiben aber in der Region und wohnen in einem Nachbarland. Oder sie kommen nach Deutschland und arbeiten hier in einer Gastorganisation, wie zum Beispiel dem Deutschen Nationaltheater in Weimar oder den Münchner Kammerspielen.
Wir zahlen Unterhalt, wir zahlen aber auch Begleitmaßnahmen, Krankenkasse, die Visaanträge, die Flüge, auch wenn die Reisen innerhalb von Deutschland oder in Europa zum Beispiel machen, für ihre Aktivitäten, für die Vernetzung, auch das können wir finanzieren. Was wir nicht finanzieren, sind die künstlerischen Produktionen.
Weil häufig die Gastorganisationen keine Erfahrung mit gefährdeten Künstlerinnen oder Künstlern haben, erhalten sie unter Umständen ebenfalls Unterstützung. Die Aufenthalte in Drittländern dauern in der Regel 3 bis 6 Monate. Die Stipendien in Deutschland sind auf 1 Jahr ausgelegt, mit der Möglichkeit einer Verlängerung auf 24 Monate. Diese Zeit soll so konstruktiv wie möglich genutzt werden können. Für Vicky Rekbassi war es sehr wichtig, auch seine Familie in Sicherheit zu wissen. Jetzt leben seine Frau und seine 3 kleinen Kinder mit ihm in Berlin. 4/5 der Stipendiaten wollen nach ihrem Auslandsaufenthalt in ihre Heimat zurückkehren und dort ihre Arbeit wieder aufnehmen. Um ihr Risiko zu mindern, bietet die Martin-Roth-Initiative eine Sicherheitsberatung an.
Wir haben zum Beispiel Leute mit Sicherheitsexperten zusammengebracht, dass sie das erste Mal in ihrem Leben geschaut haben, wenn ich im Internet unterwegs bin und darüber meine Drohung auch bekomme und einen Blog habe und schreibe, was macht das mit meiner Sicherheit und wie müsste denn meine digitale Sicherheit aussehen?
Dazu kommt der Schutz durch die internationalen Kontakte. Trotzdem sagt Vicky Rekbassi, Rückkehr in den Tschad, das wäre eine Rückkehr in die Hölle. Für mich, sagt er, ist es wirklich ein Wunder, dass ich am Leben bin.
Die Martin-Roth-Initiative bietet verfolgten Künstlerinnen und Künstlern Schutz auf Zeit in Deutschland. Die Künstlerinnen und Künstler, deren Werke sich in der Sammlung Zander befinden, die sind lange gar nicht als Künstlerinnen und Künstler betrachtet worden. Die Sammlung besitzt rund 4.500 Arbeiten der naiven Kunst, der Outsider-Art und Volkskunst. Die Sammlerin und Galeristin Charlotte Zander hat sie in über 60 Jahren zusammengetragen und seit ihrem Tod 2014 gehören sie einer gemeinnützigen Gesellschaft, die geleitet wird von der Tochter Susanne Zander. Der Sitz- und Ausstellungsraum ist Schloss Bönnigheim, zwischen Heilbronn und Ludwigsburg. Man muss fast schon sagen, war, denn im April 2020 wird es dort die letzte Ausstellung geben. Die Sammlung, so teilt die Gesellschaft heute mit, will neue Wege gehen und die Kunst künftig vor allem Museen zur Verfügung stellen. Thomas Röske ist Leiter der Prinzhorn-Sammlung der Uni Heidelberg und Präsident der European Outsider Art Association. Ihn habe ich am Telefon auf Reisen erreicht heute und ihn gefragt, ob das nicht geradezu symbolisch ist, dass die Sammlung nun aus der Peripherie in die großen Museen will.
Naja, symbolisch schon auch für eine bestimmte Haltung. Es gibt Bestrebungen, insbesondere natürlich auch im Kunstmarkt, die sogenannte Outsider-Art und auch die naive Kunst stärker zu integrieren. Es gibt da durchaus noch unterschiedliche Ansätze, aber der Ansatz von Susanne Zander ist natürlich vor allen Dingen auch, die Dinge zu streuen und weiter bekannt zu machen. Bönnigheim liegt halt ziemlich ab und obwohl es ein sehr schöner Standort ist und auch eine fantastische Konzentration von insbesondere naiver Kunst da, von Klassikern der naiven Kunst da gab, kann ich schon verstehen, dass der geringe Zuspruch von Besuchern auch nachdenken macht, wie man diese Werke mehr in das öffentliche Bewusstsein heben kann. Es gibt Bestrebungen, zum Beispiel das MoMA hat jetzt gerade neu eröffnet und hat eine Reihe von amerikanischen Klassikern integriert, Klassikern der Outsider-Art, wie zum Beispiel Judith Scott, eine Frau mit Down-Syndrom, die nicht sprechen konnte und ganz beeindruckende textile Einflechtungen von Gegenständen geschaffen hat, die sehr stark an moderne Kunst erinnern, oder Bill Traylor, ein Schwarzafrikaner, der nach seinem sehr harten Leben angefangen hat, seine Geschichten auf Bildern in sehr ungewöhnlicher Weise zu erzählen. Aber es wird sicherlich noch eine lange Zeit dauern, bis da Museen in anderen Ländern nachziehen.
Die Namen Outsider-Art oder auch naive Kunst, die deuten ja schon an, dass sie separiert werden von der ganz normalen Kunst, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Worin liegt denn die Bedeutung und die Kraft möglicherweise auch das, was sie spannend macht, diese Werke?
Ja, die Absonderung ist erstmal ja von Enthusiasten für diese Art von Kunst betrieben worden, die darauf bestanden haben, wie Jean Dubuffet, der den Begriff Art Brut geprägt hat, dass es sich um eine bessere, authentischere, echtere Kunst handelt. Das Besondere an diesen Werken ist sicherlich, dass diese Menschen aus einem inneren Antrieb, aus einem großen Druck heraus mit bildnerischen Mitteln eine bestimmte Botschaft formulieren. Und das tun sie oftmals mit sehr originellen Mitteln. Oftmals erfinden sie das Rad neu, aber dann auf wirklich verblüffende Weise. Und das ist ein Aspekt, der, ich glaube, die meisten Menschen vor diesen Werken auch begeistert.
Wir bewerten ja gerade vieles um. Der Blick wird multiperspektivisch, auch in der Kunstgeschichte, was die Geschlechter angeht, die Ethnien und die Arbeitsweisen von Künstlerinnen und Künstlern. Wie weit sind wir denn da eigentlich im Fall der Randbereiche, dieser Randbereiche der Kunst?
Naja, es gibt, das stellen wir auch fest in der Sammlung Prinzhorn, an den Leihanfragen für Ausstellungen. Es gibt immer mehr Ausstellungen mit moderner und zeitgenössischer Kunst, die Werke aus diesen Randbereichen integrieren und das nicht nur unter sensationalistischen Aspekten tun, sondern weil sie Themen behandeln, die ganz natürlich auch Aspekte des Irrationalen zum Beispiel mit einbeziehen. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren solche spezifischen Ausstellungsthemen immer wieder begegnen. Und das wird dazu beitragen, dass wir diese Kunst auch in einer verständnisvollen Weise in den Kunstbetrieb eingefasst sehen.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht geschehen? Müssen Künstlerinnen und Künstler, die eben früher als geisteskrank bezeichnet worden sind oder doch immerhin als naiv, ihren Platz auch in den Sammlungen, in den Dauerausstellungen der Museen finden?
Das wäre natürlich prima. Es haben sich viele Künstler im 20. Jahrhundert beeinflussen lassen durch Werke aus dem Bereich Psychiatrie erfahrener Kunst oder Outsider-Art oder naiver Kunst. Und ich denke, es wäre durchaus wichtig und richtig, die Originale sozusagen neben die Verarbeitung aufzustellen. Aber das ist noch nicht so weit verbreitet, dass man vor Missverständnissen gefeit ist. Ich denke, da ist es ganz wichtig, auch dass Spezialmuseen wie jetzt fast schon ehemals die Sammlung Zander eine ganz besondere Aufmerksamkeit auf diese Randbereiche lenken, um das Publikum überhaupt vertraut zu machen mit der Spezifik dieser Kunst. Und wenn das erreicht ist, dann sind wir an einem Punkt, wo die Dinge wirklich gleichberechtigt auch neben herkömmlicher Kunst hängen.
Thomas Röske, Präsident der European Outsider Art Association, über die Sammlung Zander, die ihre Ausstellungsräume im April schließt, und den Platz der Außenseiterkunst in den Museen. Auch vieles von dem, was heute als etablierte Kunst gilt, war zu seiner Entstehung alles andere als Mainstream. Die Kunsthalle Bielefeld widmet nun dem Sperrigen eine Ausstellung, konkret der sperrigen Skulptur von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart. Man könnte auch sagen, von Rodin bis Thomas Schütte. Christiane Vielhaber hat sich angeschaut, was dazwischen aufgereiht wird an Sperrigem in Bielefeld. Wenn man nachliest bei der Kunsthalle, Christiane Vielhaber, jedenfalls nichts klassisch Schönes.
Das ist richtig. Die Ästhetik des Hässlichen ist ja nicht erst mit Joseph Beuys über uns hereingebrochen oder die andere Idee von Skulptur. Ich habe viel zu spät bemerkt, was ist eigentlich mit diesem Titel L'Homme qui marche? So heißt ja die Skulptur von Rodin.
Das ist der Ausgangspunkt sozusagen.
Ja, und dann kommt Untertitel Die Verkörperung des Sperrigen. Und dann habe ich gedacht, L'homme qui marche, wir sagen im Deutschen eigentlich nicht der Mann, der geht, der Mann, der schreitet. Was sagen wir eigentlich? Der Schreitende von Rodin. Und dann komme ich in die zentrale Ausstellungshalle und da steht zweimal der Schreitende von Rodin. Einmal kommt er auf mich zu und einmal geht er von mir weg. Also einmal habe ich seinen Rückenteil und vorne begrüßt er mich noch. Bei der einen Skulptur aus Wuppertal, aus dem von der Heidt-Museum, die Leihgabe, hat da so eine schöne grüne Patina und das andere ist noch so ganz frisch. Und dann habe ich gedacht, das Sperrige, wer muss hier eigentlich gehen und wer hat diese Ausstellung gemacht? Friedrich Meschede, der 2011 an die Kunsthalle Bielefeld kam, ihm wird der Vorwurf gemacht, man hat seinen Vertrag nicht verlängert, er sei zu sperrig. Seine Kunst sei zu sperrig. Da ist nichts, da ist kein Bringer dabei für das Bildungsbürgertum oder so. Das wird ihm vorgeworfen und er geht nicht praktisch, er wird gegangen. Und das finde ich doch einen sehr klugen oder pfiffigen Schachzug. Man muss es nur wissen, um es zu begreifen.
Eine mehrfach kodierte Ausstellung sozusagen im Titel, die uns einiges erzählt, wenn man die Hintergründe kennt. Aber hat die Ausstellung eine These darüber hinaus, dass hier jemand geht, offensichtlich aus dem Museum?
Die Kunsthalle ist letztes Jahr 50 geworden und zu diesem Jubiläum hat sie erstmal das gezeigt, was sie hat an Malerei. Malerei, 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 was alles angekauft wurde, was an Leihgaben kam und so weiter. Und jetzt in diesem Jahr geht es um Skulptur und da gibt es gleich vor der Tür schon einen Hinweis, denn 1968 eröffnet, 1968 wurde direkt zur Eröffnung Rodins Denker gekauft und der sitzt jetzt vor der Tür und der macht sich so seine Gedanken. Und das war damals eine kühne Entscheidung. Und überhaupt ist ja Rodin eine kühne Entscheidung. Der Denker eigentlich weniger, der steht so in der deutschen Skulpturentradition mit der Melancholia von Dürer, die da so sitzt oder so, von dem Gestus her. Aber eigentlich geht es in dieser Ausstellung um das Fragment, um den Torso. Und eben Rodin war der Erste und das ist L'Homme qui marche, der Mann, der geht. Er hatte das eherne Zeitalter für eine Ausstellung gemacht. Der war lebensgroß. Und dann haben die von der Jury gesagt, Moment mal, das ist ja abgeformt vom Leichnam oder so. Das kann jeder machen. Wo ist denn da die Kunst? Und dann hat er gesagt, euch werde ich zeigen. Und dann hat er den Unterkörper von seinem Johannes dem Täufer genommen, den Oberkörper von einer von ihm ausgesehen klassischen Skulptur, Arme weggelassen, Kopf weggelassen und so groß aufgeblasen, dass keiner mehr sagen konnte, also das ist abgeformt. Und letztlich geht alle moderne Skulptur, nicht nur das Fragment, geht auf dieses abstrakte Denken von Rodin zurück. Er geht zwar auf, er kommt vom Menschen und er hatte auch Menschenvorbilder, aber er hat nichts abgeformt.
Also im Grunde eine Zumutung, sowohl die Ausstellung, die jetzt in der Kunsthalle Bielefeld stattfindet, für die Stadtoberen, die dem Kurator sozusagen den Stuhl vor die Tür gestellt haben, aber auch eine Zumutung, was die Ursprünge dieser Form von Skulptur angeht. Wie sehen denn die Zumutungen der Gegenwart dann aus, die Ausstellung ja auch zeigen will?
Ja, zum Beispiel ist ein ganz zentraler Raum Georg Baselitz gewidmet und die Kunsthalle Bielefeld war das erste Museum, was einen Baselitz angekauft hat. Und die eine große Arbeit, das ist eine Malerei, heißt Der Versperrte, das ist aus der Zeit seiner Heldenbilder, aber dann liegt mittendrin diese große Skulptur, die 1980 im Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig war. Und da ist auch, was ist das? Ist das Torso? Wo ist der Kopf? Der Unterkörper ist noch drin. Sitzt der? Liegt der? Und die rechte Hand, man könnte fast sagen, zum Hitlergruß erhoben oder auch nicht, ist er gefangen in dieser Skulptur. Also das ist auch ein, und da ist ja wieder figurativ und nicht abstrakt, was damals modern war. Insofern ist das ein Spaziergang durch 100 Jahre Skulpturgeschichte, die grandios ist.
L'Homme qui marche, Verkörperung des Sperrigen in der Kunsthalle in Bielefeld zu sehen noch bis März nächsten Jahres. Wir hatten hier bei Kultur heute darüber berichtet, die Oscar Academy hat den nigerianischen Film Lionheart aus dem Rennen um den besten internationalen Film geworfen. Jetzt hat sie einen weiteren Film ausgeschlossen. Mehr dazu von Anna Kohn in den Kulturnachrichten.
Die Academy hatte Lionheart ja ausgeschlossen, weil in dem Film zu viel Englisch gesprochen werde. Und mit der gleichen Begründung ist jetzt auch Joy aus Österreich rausgeflogen. Nur ein Drittel der Dialoge sei nicht auf Englisch und das entspreche nicht den Teilnahmebedingungen für das Rennen um den besten internationalen Film. Dabei geht es in Joy um eine Nigerianerin, die in Österreich lebt und eben viel Englisch spricht. Die Geschäftsführerin der Vienna Film Commission, Mariana Stolsitz, sie findet die Entscheidung bedauerlich.
Der Film von Sudabek Mortesa ist ein großartiger Film und das tut mir natürlich sehr leid für Sie als Regisseurin und das Team. Aber der Vorgang als solches ist völlig in Ordnung und die Frage ist ein bisschen, warum die Regularien für die Academy oder der Academy, warum die nicht bekannt waren in Österreich.
Auch schon bei Lionheart gab es aber auch Kritik an den Regeln der Academy. Sie entsprechen nicht mehr einer globalen Welt. Der Titel Europäische Kulturhauptstadt geht 2024 an Bad Ischl im Salzkammergut in Österreich. Das Salzkammergut hatte sich als Region mit rund 20 Gemeinden aus den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark um den Titel beworben. Die Region wird sich den Titel jetzt mit der zweitgrößten estnischen Stadt Tartu sowie dem norwegischen Bude teilen. Aus Österreich durften schon die Städte Graz und Linz den Titel tragen. Deutschland wird 2025 wieder eine europäische Kulturhauptstadt stellen. Und vor dieser letzten Meldung noch eine kleine Warnung. Wer bis jetzt bei Jeff Koons Riesenplastik-Tulpenbouquet in Paris wirklich nur 11 Tulpen gesehen hat, der hört jetzt vielleicht besser weg, denn unangenehme Bilder im Kopf kriegt man nur schwer wieder heraus, wie wir alle wissen. Die mehr als 10 Meter hohe, kontrovers diskutierte Skulptur wurde ja kürzlich eingeweiht. Sie soll an die Pariser Anschlagsopfer von 2015 erinnern. Kritiker bezeichneten den Tulpenstrauß als schockierend oder zynisch. Es gibt aber auch Kritik am Aussehen der Tulpen. Eine unbekannte Person hat jetzt ein rotes Graffiti-Schild auf den Sockel der Skulptur gesprüht und auf dem steht, grob übersetzt, 11 Anus. Und der unbekannte Vandal ist nicht der Erste, dem diese Ähnlichkeit auffällt. Der Philosoph und Kunstkritiker Yves Michaud hatte ebenfalls schon geschrieben, die Skulptur sehe aus wie 11 bunte Anus auf Stielen.
Tja, das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die Eskalation der Situation im Nahen Osten. Ich bin Jörg Biesler. Danke fürs Zuhören.